Das Oberlausitzer Heimatmuseum. Die Ruhmeshalle kennt in Görlitz jedes Kind, auch wenn sie offiziell Gedenkhalle heißt. Aber dass die eigentliche Ruhmeshalle nur der räumliche Mittelpunkt eines zwar nicht sehr großen, aber reichen und hochinteressanten Museums ist, dessen scheint man sich in Görlitz und Umgebung immer noch nicht genügend zu erinnern. Soll es doch vorgekommen sein, dass ein Fremder nach dem Kaiser Friedrich Museum fragte und von einem Einheimischen die Antwort bekam, ein solches gäbe es hier nicht. Gewiss, die Besucherzahl ist in letzter Zeit im Steigen begriffen und die reichen, besonders auch die Geschichte der Oberlausitz bezüglichen Schätze, beginnen allmählich auch Fremde anzuziehen, die speziell zur Besichtigung des Museums nach Görlitz kommen oder deshalb hier ihre Reise unterbrechen. Es hat aber trotzdem den Anschein, als ob man sich in Görlitz selbst noch recht wenig darüber klar wäre, welche Bedeutung das kleine Museum für die Stadt hat. Vielleicht werden die fremden Besucher mit ihrer wachsenden Anzahl darin eine Änderung bewirken und den Einheimischen mit der Zeit zeigen, dass der eigentliche Wert ihrer Ruhmeshalle denn doch weniger in der dekorativen Wirkung des Gebäudes von außen als in den Sammlungen zu suchen ist, die dieser Kunsttempel über dem anmutigen Neißeufer beherbergt. Eine schier übermenschliche Arbeit hat der Direktor des Museums, Professor Feierabend, geleistet, um diese Sammlungen aufzubringen und in würdiger Weise aufzustellen. Das Museum ist eigentlich sein eigenstes Werk, ein Lebenswerk von nicht unbeträchtlicher Bedeutung. Freilich, ohne die Hilfe zahlreicher Gönner des Museums wäre es ihm nicht möglich gewesen, die von ihm kahl und leer übernommenen Museumsräume zu füllen. Aber wer einigermaßen weiß, was es heißt, ohne irgendeine museumstechnisch geschulte Hilfskraft, wie er sie längst hätte haben müssen, ein solches Museum zusammenzubringen, zu ordnen und zu leiten und, was nicht zuletzt genannt werden sollte, in lebendigem Konnex mit dem übrigen deutschen Museumswesen zu erhalten, der kam nicht umhin, die Lebensarbeit Professor Feierabends im allerhöchsten Maße zu bewundern. Er hat sich damit den wärmsten Dank der heutigen und kommender Generationen in Görlitz verdient. Es wäre leicht, an einer ganzen Reihe von Beispielen zu zeigen, wie auch ein kleines, gut geleitetes Museum in einer kleinen oder mittleren Stadt den Ruf dieser Stadt in kultureller Hinsicht zu verbreiten geeignet ist, wie es ihre Fremdenziffer und damit ihren Wohlstand hebt und ihren Geltungsbereich erweitert. Dass auch das Görlitzer Museum den Grund Stock besitzt, um sich zu solcher Bedeutung für seine Heimatstadt und weit darüber hinaus emporzuarbeiten, lehrt ein aufmerksamer Rundgang in seinen Räumen. Der Qualität nach am mäßigsten bedacht ist noch seine kleine Gemäldegalerie, sehr zum Leidwesen des Direktors, der auch hier mit Freuden nur das Beste zeigen möchte. Die dem Laien so imponierenden Riesenleinwanden mit den Ausklängen der theatralischen und im eigentlich künstlerischen Sinn so wenig ausgiebigen Piloti- und Kaulbach-Zeit bedecken da nebst anderen künstlerisch belanglosen Repräsentationsbildern und hindern die so sehr wünschenswerte, neuzeitlich mustergültige Verteilung der zwar noch recht wenigen, aber immerhin vorhandenen Werke von wirklichem Kunstwert. Besitzt doch die kleine Galerie neben einigen anderen nicht unbedeutenden Stücken tatsächlich einen echten, wenn auch für das Gesamtschaffen nicht so ganz instruktiven Böcklin. Zwei Werke des hochbedeutenden, in seiner Eigenart so bescheidenen Hans von Volkmann, eine zweite Fassung des Gestades der Vergessenheit von Bracht, einen sehr guten Schramm-Zittau, ein bedeutendes monumentales Werk von Lesset Uri, ein gutes Porträt seines Töchterchens von Franz Stuck und eine Anzahl nicht unbedeutender Gemälde aus dem älteren Münchener Künstlerkreis. Immerhin genug, um neben den hier nicht genannten bedeutenderen Werken den Ausgangspunkt einer kleinen guten Gemäldesammlung darzustellen. Wichtiger aber und naturgemäß besser bedacht ist zurzeit noch die reichhaltige Sammlung von Stichen, Zeichnungen und anderen Kunstblättern, die sich auf die Geschichte von Görlitz, die Geschichte der Oberlausitz beziehen. Vielleicht am vollständigsten ist dann die ebenfalls nach den Interessen der Heimatgeschichte orientierte kunstgewerbliche und kunsthistorische Sammlung in den beiden Flügeln des Erdgeschosses, während die Oberlausitzer Zimmer in den Souterrain-Räumen nebst vielem andern, das dort seinen Platz fand, diese Sammlungen lebendig ergänzen. Ein kleines Museum für sich ist der Urgeschichte gewidmet und ebenfalls in den Kellerräumen untergebracht. Der Archäologe, der die Oberlausitzer Keramik studiert, kann auf die Kenntnis dieser zum Teil sehr hervorragenden Funde nicht verzichten, während sie dem Laien ein Bild fernster Vorzeit geben. Erstaunlich viel Belehrendes bieten diese untersten Räume, in denen zu allem Überfluss noch zwei recht eigenartige und des Ansehens werte Kleinwerke der Volkskunst, zwei sogenannte Krippendarstellungen Platz fanden, um die das Museum wohl von der berühmten Münchner Krippensammlung im Bayerischen Nationalmuseum nicht wenig beneidet werden dürfte. Der Fleiß einfacher Handwerker hat diese Dachstellungen in jahrelanger mühevoller Arbeit geschaffen. Die eine schildert nur die Geburt Christi mit den üblichen anachronistischen, volkstümlichen Beigaben, so dass der ganze Hergang in die engere Heimat versetzt erscheint. Die andere Krippe ist eigentlich ein vollständiges Passionsspiel, beginnend mit der Geburtsgeschichte und endigend mit der Auferstehung. Und das alles ist durch eine Anzahl sinnreicher Anordnungen in geradezu verblüffend natürlicher Weise beweglich. Bei der Kreuzabnahme wird selbst der Leichnam Christi frei vom Kreuze heruntergeholt. Alles ist so naiv aus dem Geiste echter Volkskunst entstanden, dass die Beweglichkeit der Figuren nur den künstlerischen Eindruck verstärkt, statt ihn etwa zu stören. Wer bei dem dreimaligen Gebet Jesu im Garten am Ölberg nicht durch die Bewegung des bis in den Tod Betrübten ergriffen wird, der muss jedes Gefühl für volkstümliche Einfühlung in die Begebnisse christlicher Heilsgeschichte verloren haben. Und das alles hat man hier unten mustergültig aufgestellt. Ein Beamter des Museums, auch ein einfacher, tüchtiger Handwerker besten alten Schlages, obwohl ein noch jüngerer Mann, der auch die Vorführungen unternimmt, hat all diese Einzelteile mit feinstem Verständnis wieder zusammengesetzt, die mechanische Kunst daran in sinngemäßer Weise wiederhergestellt und in liebevoller Hingabe beide Krippen in den zur Verfügung stehenden Räumen aufgebaut, was gewiss keine leichte Arbeit war und einen besonders feinen seelischen Takt erforderte, um das Unberührte, das Wesentliche der alten Originalarbeit zu erhalten. Das wäre so in aller Kürze jedem Besucher des Museums nicht fremd, der wesentlichste Inhalt der Räume. Eine bedeutende Münzensammlung sowie noch manches andere Hart des Tages, an dem ein schon längst geplanter, aber jetzt auf unbestimmte Zeit hinaus verschobener Erweiterungsbau doch einst seine Vollendung finden wird. Es wäre zu wünschen, dass das Museum immer mehr Gönner finden möge, die es durch Legate und sonstige Schenkungen, seien es nun kunst- und kulturhistorisch wichtige und wertvolle Werke, seien es die so dringend nötigen größeren Barmittel, in den Stand setzen würden, seiner hohen Aufgabe für das kulturelle Leben der Stadt Görlitz und im weiteren Sinne der gesamten Oberlausitz in mustergültiger Weise zu genügen. Aber schließlich ist auch ein Heimatmuseum keine isolierte, nur auf dem Bannkreis seiner Stadt oder ihrer nächsten Umgebung beschränkte Einrichtung, wenn auch die Vorteile, die es durch seinen Ruf einer Stadt bringen kann, dieser allein zugute kommen. In diesem Sinne ist jeder Einwohner von Görlitz zwar praktisch an dem Gedeihen und Bekanntwerden des heimischen Museums interessiert, aber dieser Ruf, dieses Bekanntwerden ist nur zu erreichen dadurch, dass sich die Museumsleitung in den Dienst der gesamten Kunstwissenschaft stellt und die Verbindung mit allen Museen im deutschen Sprachgebiet stets aufrecht erhält. Die hierzu nötige Arbeit übersteigt aber die Kraft eines einzelnen Mannes, sei er auch wie der derzeitige Leiter und Schöpfer des Museums ein Hühne an Arbeitskraft. Mit ungeschulten und billigen Hilfskräften ist hier gar nichts geholfen. Nötig wäre die Assistenz einer wissenschaftlich gebildeten und in den Aufgaben eines Museumsbeamten nicht ganz unerfahrenen Persönlichkeit. Da die Stadt Görlitz zurzeit mit Aufgaben überlastet ist, die es ihr wohl unmöglich machen dürften, eine solche Hilfskraft zu besoldern, obwohl der wissenschaftliche Arbeiter auch heute noch aus Liebe zur Sache zu arbeiten pflegt und daher in seinen Ansprüchen weitaus bescheidener ist als mancher Fabrikarbeiter, so könnte man es nur als eine hochherzige Tat bezeichnen, wenn von privater Seite die Kosten einer solchen Hilfe für die Museumsleitung übernommen würden. Es wäre die denkbar übelste Verkennung des Nötigen, wenn man den fruchtbringenden Bestand eines Museums in heutiger Zeit als überflüssigen Luxus ansehen wollte. Nicht vom Brote allein lebt der Mensch, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Ein jedes Werk bedeutender Vorzeit, alles, was die Gegenwart an wirklich Gehaltvollem schafft, ist solch ein Wort Gottes, das zu empfänglichen Herzen, insonderheit zu den Gemütern der Jugend, oft wuchtiger sprechen kann, als Schule und Kirche es vermögen, gerade weil all diese sichtbaren, greifbaren Dinge so ganz auf das praktische, tagtägliche Leben hinweisen. Alles, was heute den allenthalben im praktischen Leben grassierenden Materialismus zurückdämmen kann, dient dem Wiederaufbau, ist eine nicht zu missende und ihre Unterschätzung bitter rächende Kraft, die zur Gesundung unseres Lebens führt. Was das Buch für das Denken bedeutet, das ist der sichtbare Gegenstand, wenn er von Kunst, Geschmack und handwerklicher Tüchtigkeit zeugt, für das Gemüt. Aus dem Gefühl heraus aber muss die Kraft zur Wiederaufrichtung unseres Volkes kommen. Das Denken geht ihre Wege, wenn es nicht durch das Gefühl in gesunde Bahnen geleitet wird. Was wir heute alle beklagen, ist nicht zum wenigsten die Frucht irregeleiteten Denkens. Die Folge davon, dass man das Volk systematisch daran gewöhnte zu glauben, alles Gute müsse sich erdenken lassen, dass man Kopfmenschen, Gehirnmenschen erzog, aber keine Menschen, die sehen können und durch Sehen zu lernen wissen. Dies aber lehrt in erster Linie ein Museum.